Krankenhäuser im Dialog. Der gesundheitspolitische Podcast der DKG. Ausführlich, konstruktiv, kontrovers, aber auch spannend und praxisnah. In der 22. Folge ist Karl-Josef Laumann zu Gast. Er ist Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen. Mit ihm spricht Dr. Gerald Gass, Vorstandsvorsitzender der DKG.
Schönen guten Tag, Herr Laumann. Ich freue mich sehr, dass wir hier in Düsseldorf miteinander ins Gespräch kommen können. Die Zeiten sind ja sehr bewegt für die Krankenhäuser. Sie sind auch als Gesundheitsminister dieses Landes gefragt seit langer Zeit in diesem Reformprozess. Und der steht natürlich auch im Mittelpunkt unseres Gesprächs. Herzlich willkommen.
Schönen guten Tag.
Ich komme gerade heute Morgen von einem Besuch in einem Krankenhaus in Rheinland-Pfalz und habe mich dort mit der Geschäftsführung unterhalten. Die Wahrnehmung, die ich da mitgenommen habe, war zwischen Resignation, Wut und Enttäuschung. Das war so die Stimmungslage über die Situation in den Krankenhäusern, was einerseits die wirtschaftliche Lage ganz aktuell betrifft, aber eben auch dann die Unsicherheit über die Frage, wie geht's eigentlich weiter, wohin sollen wir uns denn entwickeln in dieser großen Strukturreform. Wie nehmen Sie es in Nordrhein-Westfalen wahr, Herr Laumann?
Ja gut, ich nehme das in Nordrhein-Westfalen eigentlich genauso wahr, denn die Wahrheit ist ja, dass unsere Krankenhäuser in der Regel erhebliche Defizite dieses Jahr zu verzeichnen haben. Das heißt, dass sie erheblich Geld zusetzen werden, woher sie es denn auch immer nehmen. Wir sehen es ja auch daran, dass wir auf der anderen Seite, solange ich politisch tätig bin, zum ersten Mal wirklich in einer Serie auch Insolvenzen bei Krankenhäusern haben. Und das macht deutlich, dass die Situation völlig verfahren ist. Wir wissen beide genau, Herr Dr. Gassen, woran das liegt. Wir haben auf der einen Seite natürlich nicht mehr die Fallzahlen wie vor Corona. Das muss man ganz offen und ehrlich einfach zugeben. Und ein System, was sich über Fälle finanziert, hat da natürlich ein Problem. Wir haben auch Probleme bei der Fachkräftesicherung. Wir haben Krankenhäuser, die auch teilweise Betten nicht bewirtschaften können, weil ihnen das Personal fehlt. Aber wir haben vor allen Dingen, und das muss man ganz klar sagen, auch ein Einnahmeproblem. Und das sehe ich vor allen Dingen im Bereich der Betriebskosten. Es ist ja so, dass wir auch richtigerweise auch im Gesundheitsbereich gute Lohnabschlüsse gehabt haben. Das hat ja mit der Inflation zu tun. Und wenn die Krankenkassen diese Lohnerhöhungen nicht refinanzieren im vollen Umfange, dann ist das in einem Personalkörper wie ein Krankenhaus, was ja sehr personalintensiv ist, auch ein K.O.-Schlag. Und deswegen sind sich ja auch die Bundesländer einig, auch auf Antrag von Nordrhein-Westfalen im Bundesrat, dass wir hier eine Lösung brauchen, dass die gesamte Lohnsteigerungen in die Landesbasisfallwerte schneller eingearbeitet werden. Und ich glaube, das würde uns auf jeden Fall jetzt erstmal in einem ersten Schritt sehr helfen. Der zweite Schritt, darüber werden wir sicherlich heute noch miteinander reden, ist natürlich, wir können bei den Krankenhäusern nicht so weitermachen, wie es ist. Wir brauchen wirklich eine Krankenhausplanung, die auch die Krankenhauslandschaft natürlich verändert.
Ja, Sie haben im Prinzip die wirtschaftliche Lage so skizziert, wie wir sie auch beschreiben. Wir sprechen ja seit langem von dem kalten Strukturwandel, dass also Krankenhäuser ja wirklich wirtschaftlich ausgezehrt werden, zum Teil dann eben zum Aufgeben gezwungen sind. Das haben Sie in Nordrhein-Westfalen ja auch erlebt durch einige Insolvenzen. Mittlerweile hat ja auch Ihr Kollege in Berlin, Karl Lauterbach, diesen Begriff übernommen und macht sich selbst zum Vorkämpfer gegen den kalten Strukturwandel. Da kommen wir vielleicht auch noch drauf zu sprechen. Was wir erleben ist ja, dass die Erlöse, und das haben Sie auch benannt, dem Grunde nach nicht mehr auskömmlich sind. Durch die Inflationsentwicklung lassen wir mal das Fachkräftethema vielleicht zunächst mal außen vor, das ist nochmal daneben stehend. Aber die Tatsache ist ja wirklich, Krankenhäuser bekommen für die Arbeit, die sie leisten, nicht mehr die durchschnittlichen Kosten, die sie dort haben, erstattet. Und das ist eigentlich so gesetzlich nicht vorgesehen. Krankenhäuser haben ja über den Feststellungsbescheid den Auftrag, die Patienten zu behandeln und haben damit dem Grunde nach einen Anspruch auf auskömmliche Refinanzierung, ohne dass wir uns in einem Selbstkostendeckungsprinzip befinden. Und da verstößt ja Politik dadurch, dass bisher nicht gehandelt wird, wirklich eklatant dagegen. Und jetzt heißt es, so wird es bei uns wahrgenommen, es gäbe da eine Protokollerklärung, die dann im Zusammenhang mit der Bundesratsentscheidung im März über das Transparenzgesetz dann auch nochmal zur Sprache kommen soll, die Situation bereinigt. Sie haben das angesprochen, die Tarifabschlüsse sollen besser berücksichtigt werden. Gleichzeitig hat aber der Bundesrat in der Initiative, die Sie benannt haben, klar gesagt, wir brauchen jetzt eine Anpassung der Landesbasisfallwerte um mindestens 4%. Und zwar so, dass das Geld auch wirklich unmittelbar bei den Krankenhäusern ankommt, dass die Krankenhäuser damit quasi auch zur Bank gehen können und sagen, hier, unsere wirtschaftliche Lage wird sich absehbar verbessern. Also eine Art verbriefte Zusage. Haben Sie wirklich den Eindruck, dass Karl Lauterbach und die ihn da unterstützen in diesem ganzen Verfahren, das wirklich vorhaben im März? Glauben Sie daran?
Nein, nicht im März.
Also, dass im März diese Protokollerklärung dann wirklich in dem Maße abgegeben wird, dass sie verlässlich ist?
Also, ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass Herr Lauterbach hat ja im Verbindungsausschuss diese Protokollerklärung nochmal wieder dargestellt.
Wobei sie relativ vage formuliert.
Ja, aber ich sag mal, wenn man sie gutwillig interpretiert, heißt das natürlich schon Übernahme der Lohnsummensteigerung im Landesbasisfallwert. Ich gehe davon aus, dass man sich hier auf sein Wort verlassen kann. Wir werden es ja erst genau sehen, das hat er ja allerdings auch immer gesagt, dass bei dem großen Krankenhaus Zukunftsgesetz, Planungsgesetz, wie man es auch immer bezeichnen will, was ja eher nach der Sommerpause kommen wird, er es da regelt. So, ich gehe mal davon aus, dass wir ja irgendwann auch einen sogenannten Referentenentwurf als Länder bekommen. Dann kann man es ja schwarz auf weiß sehen. Erstens, wie er es finanzieren will. Zweitens, wie er errechnet wird. Aber ich gehe jetzt erst einmal davon aus, wenn ein Bundesminister im Vermittlungsausschuss was zusagt, dass es dann auch so ist.
Bedeutet aber natürlich für die Krankenhäuser, wir haben dann erstmal noch die Hängepartie bis zu diesem Zeitpunkt.
So ist das, aber das ist auch von Lauterbach nie anders gesagt worden. Er hat nie gesagt, ich regle es im Transparenzgesetz, sondern hat immer gesagt, ich mache diese Protokollerklärung und dann müssen wir es in den Krankenhausqualitätssteigerungsgesetz, müssen wir es dann auch gesetzlich regeln. Also wie gesagt, wir werden ja in wenigen Wochen den Entwurf haben, dann lesen wir das nach und messen sie an ihren Worten, sage ich nur.
Bleiben wir mal jetzt bei der großen Krankenhausstrukturreform. Das Gesetzesvorhaben haben Sie angesprochen. Wir wissen alle noch nicht, ich glaube Sie auch noch nicht, wie der Entwurf aussieht. Karl Lauterbach hat ja angekündigt, es gibt nochmal nennenswerte Weiterentwicklungen im Vergleich zur bekannten Version eines Arbeitsentwurfs. Jetzt war ja wirklich der Knaller, dass er gesagt hat, er macht es nicht zustimmungspflichtig. Nachdem von Anfang an, als die Krankenhausreform sozusagen in Gang kam oder die Gespräche darüber mit den Ländern, war ja immer klar, das soll ein Gesetzentwurf werden, der gemeinsam erarbeitet wird, der dann am Ende auch natürlich zustimmungspflichtig im Bundesrat zu verabschieden ist, was man sich eigentlich ja auch gar nicht anders vorstellen kann, wenn man die Szene ein bisschen kennt und die Zusammenhänge. Die Länder haben klare Zuständigkeiten dort, die der Bund auch gar nicht einfach für sich regeln kann. Und der Bund will aber ein nicht zustimmungspflichtiges Gesetz machen, wo es ja auch um Krankenhausplanung geht, wo es um Krankenhausfinanzierung geht, die wiederum angedockt werden soll über diese Leistungsgruppen an die Krankenhausplanung. Glauben Sie, dass es wirklich zu einem Gesetz kommt in diesem Jahr? Können Sie sich das vorstellen, dass die Bundesländer am Ende nicht Einspruch erheben werden gegen das, was Lauterbach da vorhat?
Ja gut, das liegt daran, was er vorlegt. Also es ist ja so, dass er für das Transparenzgesetz, das muss man ja ganz einfach anerkennen, am Ende eine Mehrheit organisiert hat. Ich sehe es auf jeden Fall so, wir haben abgemacht, wir machen einen gemeinsamen Gesetzgebungsprozess, wir machen ein zustimmungspflichtiges Gesetz, dass quasi ein Gesetzesentwurf entsteht, der zwischen Bund und Ländern abgestimmt ist. Das hat Herr Lauterbach jetzt verändert, indem er sagt, ich gehe den ganz normalen Weg, wir machen als Ministerium einen Entwurf. Ich bringe den ins Kabinett und dann kriegt ihr den und dann können wir über alles reden. Das ist der ganz normale Verlauf eines Gesetzes bei uns in Deutschland. Also erstmal stelle ich fest, dass das gegenüber seiner Zusage vom Beginn des letzten Jahres, wo wir ja den Prozess begonnen haben, ein klarer Wortbruch ist. Das hat er zu verantworten. Ich bin auf jeden Fall in folgender Lage. Ich bin in Nordrhein-Westfalen mitten in einer Krankenhausplanungssituation, die wir ja nach Leistungsgruppen, Leistungsbereichen machen. Wir haben das ja hier in Nordrhein-Westfalen auch zusammen mit der Krankenhausgesellschaft, den Ärzten, der Pflege, den Kostenträger in einem Prozess von über 3 Jahren gemeinsam erarbeitet. Ich brauche jetzt einfach auch in dieser ganzen Prozess jetzt einfach Sicherheit. Das ist doch völlig klar, dass unsere Krankenhäuser sagen, auf der einen Seite, was wir da überlegt haben, gemeinsam Gesundheitsministerium in Düsseldorf und die Strukturen, Krankenhäuser und so weiter, wir wollen das sehr wohl, aber eigentlich können wir doch alles nur machen, wenn wir auch wissen, wo es hingeht. Deswegen brauche ich dieses Gesetz in Berlin. Ich brauche es einfach. Und deswegen habe ich mich jetzt auch nach den ganzen Ärger mit dem Transparenzgesetz einfach mal für eine Haltung entschieden und gesagt, ja gut, es ist ein klarer Wortbruch, aber es muss ja irgendwie weitergehen. Ich habe ein hohes Interesse daran, dass am Ende ein vertretbares Gesetz zustande kommt. Und da wollen wir mal hoffen, dass der Referentenentwurf, der uns dann vorgelegt wird oder nach dem Kabinettsbeschluss, dass das eine gute Substanz ist. Herr Lauterbach hat am Freitag ja uns in den Ländern einen Brief geschickt, wo er das Verfahren auch dann so beschrieben hat, aber auch gesagt hat, nach Kabinettsbeschluss können wir uns dann auf der Ministerebene ja über diesen Gesetzesentwurf auch vernünftig austauschen. So, wenn ich es jetzt wieder gutwillig sage, dann könnten wir ja auch vielleicht über die Inhalte miteinander reden. Ich habe da eine ganz klare Vorstellung von Verantwortung. Es ist ja so, dass die Krankenhausplanung eindeutig bei den Ländern ist. Das ist verfassungsrechtlich klar. Und das ist auch gut so, weil die Krankenhauslandschaft so unterschiedlich ist, dass man sie nicht zentral von Berlin aus planen kann. Selbst in Nordrhein-Westfalen gibt es ja zwischen rheinländischer Krankenhausstruktur und westfälischer Krankenhausstruktur einen großen Unterschied, weil sie im Rheinland, in Aachen, in Bonn, in Köln, in Düsseldorf und Essen Universitätskliniken haben. Im westfälischen Landesteil haben sie nur eine in Münster und da leben auch fast 7 Millionen Menschen. Also das ist doch logisch, dass die Krankenhausstruktur in Westfalen sich anders entwickelt hat, wie das im Rheinland der Fall ist. Und so ist das ja zwischen Mecklenburg-Vorpommern und Baden-Württemberg nochmal größere Unterschiede. Deswegen muss das bei den Ländern sein. Aber wahr ist auch, dass der Bund den Hut aufhat in der Betriebskostenfinanzierung, also quasi was das Krankenkassengesetz SGB V angeht. So, und es muss doch möglich sein, dass die Minister aus den Ländern und der Minister aus dem Bund, dass wir gemeinsam etwas hinlegen, wo die Krankenhausplanungsphilosophie mit der Krankenhausbetriebsfinanzierungsvorstellung zusammenpasst. Das ist doch unser Job.
Da gebe ich Ihnen recht.
So, und das gebe ich nicht auf. Ich will, dass wir da am Ende etwas hinkriegen, was funktioniert. Das kann ich nicht aufgeben, weil ich mitten in diesem Prozess bin. Ich bin ja der einzige Landesminister in Nordrhein-Westfalen, der jetzt nun wirklich mitten in einem solchen Prozess drinsteckt. Alle anderen machen ein bisschen oder sind noch dabei, Konzeptionen zu überlegen für ihre jeweiligen Länder. Und deswegen muss ich hier sehen, dass wir zu einem Ergebnis kommen. Was ich damit sagen will, ist, es nützt ja nichts, Dinge, die jetzt gewesen sind, über die man sich geärgert hat, die dürfen einen nicht so belasten, dass man jetzt nicht mehr miteinander über die Zukunft reden kann. Und das will ich hier heute in diesem Podcast auch ganz klar sagen. Ich bin enttäuscht über Karl Lauterbach, was diesen Wortbruch angeht. Aber dennoch bin ich der Meinung, dass wir gucken müssen, dass wir eine vernünftige Basis haben, um jetzt zu gucken, kriegen wir ein solches Gesetz hin oder nicht. Und ich hoffe, dass wir etwas hinkriegen, was man vertreten kann.
Absolut. Das ist, glaube ich, auch Ihre Aufgabe als Politiker, die Sie völlig richtig beschreiben. Und das ist auch das, was die Krankenhäuser erwarten. Die Krankenhäuser, das darf ich auch wirklich mitteilen, sind absolut veränderungsbereit. Das werden Sie hoffentlich auch in Ihrem Bundesland so erleben. Sie haben ja einen guten Dialog geführt in Ihrem Planungs- und Veränderungsprozess mit der Krankenhausgesellschaft, mit den Krankenkassen, mit den Ärztekammern, mit der Pflege. Sie haben ja anders als Karl Lauterbach die Leute an einen Tisch geholt und mit immer wieder in Gremien versucht, Schnittmengen zu finden, Konsens herauszuarbeiten. Arbeiten, weil es ein sehr komplexer Prozess ist, wo man gut beraten ist, Vertrauen zu organisieren und nicht die Dinge allein machen zu wollen. Aber lassen Sie uns noch kurz bei der Krankenhausplanung bleiben. Nordrhein-Westfalen, das ist absolut anerkannt, das kann ich auch aus bundesweiter Betrachtung bestätigen, gilt da nicht nur als Vorreiter, sondern die anderen Länder und auch die Krankenhäuser in den Ländern haben mittlerweile verstanden, dass sie jetzt schon nach Nordrhein-Westfalen blicken sollten, um zu schauen, was passiert da, welche Leistungsgruppen mit welchen Qualitätsvorgaben sind da eigentlich entwickelt worden? Wie ist die Dynamik, um ein Stück weit sich schon mal vorzubereiten auf diese Situation, obwohl man ja in der Tat noch nicht genau weiß, was kommt. Ich bleibe noch mal kurz bei diesem Verhältnis Bund-Länder, auch in dieser Frage der Krankenhausplanung. Karl Lauterbach hat ja zugesagt, wir hoffen alle, dass er das auch einhält, dass er sich strikt zunächst einmal an dem Konzept Nordrhein-Westfalen orientieren wird, sodass Sie auch dem Grunde nach 1:1 weitermachen können. Jetzt scheint sich aber etwas zu entwickeln, was mit dem Stichwort Mindestfallzahlen in Leistungsgruppen beschrieben wird. Also was wir jetzt hören ist, er macht ja jetzt sein Transparenzgesetz, wo er ja schon den Algorithmus anwenden will, um die Patienten zuzuordnen und dann schon in diesem Jahr auch in den anderen Ländern, die noch gar nicht mit Leistungsgruppen arbeiten, die Standorte nach Leistungsgruppen zu beschreiben. Und unser Hinweis darauf, das können Sie doch eigentlich nicht machen, weil Sie doch dann zum Teil Leistungsgruppen haben, die auch nur sehr klein besetzt sind. Da antwortet er dann, da werden wir dann entsprechende Untergrenzen einfügen, was ja, glaube ich, überhaupt nichts ist, was Sie bisher hier verfolgen, sondern Sie arbeiten ja da anders, schauen sich die Regionen an und überlegen dann, wo gibt es die Möglichkeit, Dinge zusammenzuführen, die Aufgaben zu verteilen, ohne sich jetzt irgendwo an strikten Untergrenzen, für die es ja auch keine Evidenz gibt, mal ganz nebenbei bemerkt. Ist das eine rote Linie für die Länder, auch möglicherweise für die SPD-Länder, denn wenn der Bund Mindestfallzahlen als Untergrenzen für Leistungsgruppen einführt, dann ist ja nun spätestens die Krankenhausplanung massiv eingeschränkt in ihrer Gestaltungsfreiheit.
Ja gut, also ich will jetzt erstmal sagen, wenn der Bund sie einführt, geht es eigentlich nicht, weil es ein Eingriff in das Landesrecht der Landesplanung ist.
Aber im Transparenzgesetz könnte er es ja machen. Es ja. hat ja dann auch keine planungsrechtliche Konsequenz.
Ja, aber das hast du natürlich schon eine gewisse. Ich sage ja immer, das Transparenzgesetz macht uns Krankenhausplanung schwerer. Es erleichtert uns nicht. Es macht es uns aber auch nicht unmöglich. Das muss man jetzt auch ehrlichkeitshalber sagen. Es ist lästig. Aber gut, das Gesetz ist jetzt, es wird jetzt kommen, das ist entschieden.
Da stehen die Mindestfallzahlen ja noch nicht.
Nein, und wenn die Bundestagswahl so ausgeht, wie ich mir das wünsche, dann kann das ja auch ein sehr kurzlebiges Gesetz werden, muss man dann sehen. Aber jetzt mal zurück zu diesen Mindestfallzahlen. Ich habe immer gesagt, diese Leistungsbereiche, Leistungsgruppen, die NRW über 3 Jahre entwickelt hat, wo man ja auch die gesamte Frage der ärztlichen Weiterbildung im Kopf haben muss, wo ich aber auch meine reale Krankenhauslandschaft im Kopf haben muss. Ich will ja auf der anderen Seite auch, dass Krankenhäuser erreichbar sind. Wir haben in NRW gesagt, in 20 Autominuten muss der Bürger ein Krankenhaus der Grund- und Regelversorgung erreichen. Jeder von uns beiden weiß, dass ein Krankenhaus, was nur Grund- und Regelversorgung macht, es sehr schwer hat, wirtschaftlich klarzukommen. Warten wir mal ab, wie das mit den Vorhaltepauschalen wird. Aber ich glaube, dass es gut ist, wenn Krankenhäuser auch 1, 2 Leistungsbereiche, Leistungsgruppen haben, wo sie oberhalb der Grund- und Regelversorgung unterwegs sind. Und da muss man gucken, wie kriege ich das mit Fallzahlen und der Entfernung hin. Ich glaube, dass man jetzt mal einen ersten Schritt machen sollte, die Veränderung vom diagnosebezogenen Fallpauschalensystem. Auf eine Abmachung der Krankenhäuser, darauf läuft es doch hinaus, dass man sich in den Regionen überlegt, welches Krankenhaus macht welche Schwerpunkte oberhalb der Grund- und Regelversorgung. Wenn wir das erstmal haben, dann sind wir schon einen ganzen Schritt weiter. Und ob man dann später das mit Fallzahlen mal verbindet, schauen wir mal. Ich habe immer gesagt, das muss ein lebendes System werden. Wir können nicht auf einen Schlag alles zusammen machen. Das wird das System aus meiner Sicht einfach überfordern. Also ich glaube schon, dass, sagen wir mal, wenn man sagt, man macht meinetwegen Hüften, Knie, dass da eine gewisse Fallzahl vernünftig ist. Weil das auch
da
zu einer
ja
gewissen,
auch schon Mindestmenge.
Da gibt es auch Mindestmenge. Also insofern haben wir ja auch in Nordrhein-Westfalen bei Leistungsgruppen durchaus auch Mindestmengen vorgesehen, die ja auch teilweise von den Fachgesellschaften schon heute in den Behandlungsrichtlinien stehen. Und damit sollte man, finde ich, es jetzt erstmal belassen.
Jetzt haben Sie schon vor längerer Zeit, als Sie begonnen haben mit der Krankenhausversorgung, kann ich mich an ein Gespräch mit Ihnen erinnern, da haben wir uns auch ausgetauscht. Da ist ja der Grundgedanke, um es mal etwas vereinfacht zu skizzieren, ist ja schon, dass man sagt, die wirklich komplexen Leistungen, die sehr anspruchsvoll sind, sollen stärker zentralisiert werden. Grundversorgungskrankenhäuser sollen sich insofern stärker auf Grundversorgung konzentrieren, nicht ausschließlich, aber stärker. Und Sie haben es ja auch gesagt, dazu passt eigentlich das heutige Finanzierungssystem nicht, weil wenn ich einem Grundversorger wesentliche Elemente in Anführungszeichen wegnehme und sie woanders hingebe, fehlen ihm eben diese Vergütungen. Daraufhin ist ja auch von Ihnen der Anspruch anscheinend, wir brauchen eigentlich Finanzierungsinstrumente, die mir das erst möglich machen, Grundversorger so krankenhausplanerisch dann eben einzuordnen, wie das vielleicht auch aus Qualitätsgesichtspunkten vernünftig ist. Was sagen Ihnen Ihre Mitarbeiter in Ihrem Ministerium? Ist das, was im Moment in dem Arbeitsentwurf des Gesundheitsstrukturgesetzes drinsteht, an Vorhaltefinanzierung dafür tauglich? Wie ist da die Rückmeldung aus Ihrem Haus von Ihren Experten oder auch Ihre persönliche Einschätzung?
Nein, das ist nicht tauglich. Also wenn wir das beschließen würden, was in einem Entwurf drinsteht, ich sage mal Anfang Dezember, das wäre für unsere Versorgungskrankenhäuser 300, 400 Betten, die ich ja in der Fläche schaffen, die uns ja die Fälle weg. Das sind ja die Krankenhäuser, die uns die große Menge machen und es ja auch gut machen. Die kommen da nicht mit klar. Und das kann ich nicht mitmachen. Ich werde mir am Ende immer so einen Vorschlag, den muss man sich einfach anschauen, was bedeutet das für ein durchschnittliches Krankenhaus in Nordrhein-Westfalen. Das können wir ja ausrechnen. Und dann sehen wir, ob es geht oder nicht. Und wenn es nicht geht, kann man es nicht machen. Jetzt will ich aber auch sagen, das war ein Entwurf von Anfang Dezember. Das muss ja nicht der Entwurf sein, in dieser
einen
Frage.
Neuen kennen wir nicht.
Einen neuen kennen wir nicht. Er hat sich jetzt, wie gesagt, auch entschieden, der Kollege Lauterbach, erst durchs Kabinett zu gehen, in die Ressortabstimmung der Bundesregierung zu gehen. Jetzt macht er das halt so. Ich sage noch einmal, das ist ein Wortbruch. Aber gut, er wird es so machen und dann schauen wir. Ich hoffe, dass auch das BMG mitbekommen hat, dass das, was damals vorgelegt worden ist, das hat ja auch die Krankenhausgesellschaft rechnen lassen, hat ja auch Rechenbeispiele gemacht, was das für unterschiedliche Krankenhäuser bedeutet. Er weiß ja, dass es so nicht geht und von daher denke ich mal, wird wahrscheinlich dieser Punkt, hoffe ich, verändert sein. Wenn er nicht verändert ist, müssen wir ihn verändern oder wir können dem Gesetz nicht zustimmen.
Jetzt haben ja die Länder gerade an dieser Stelle der Reform ja immer gefordert, dass bevor etwas beschlossen wird, dass der Bund auch eine Auswirkungsanalyse vorlegt. Sie haben gesagt, Sie lassen das rechnen für ein durchschnittliches Krankenhaus in Nordrhein-Westfalen. Bisher haben wir nicht wahrgenommen, dass der Bund, das BMG, irgendeine Form von Auswirkungsanalyse vorgelegt hat. Also wir haben so den Eindruck, da wird zumindest der Versuch gemacht, denjenigen, die da am Ende abstimmen sollen, so eine Art Blackbox zu verkaufen. Ist das aus Ihrer Sicht unabdingbar, dass man eine valide Auswirkungsanalyse wirklich auf dem Tisch haben muss und dann darüber spricht, was ist eigentlich richtig?
Also in Westfalen würde ich sagen, man darf nicht die Katze im Sack kaufen. Also es ist völlig klar, ein Gesundheitsminister, der da am Ende Verantwortung übernimmt, der muss sich sicher sein, was es für die Versorgungsstruktur bedeutet. Das muss ich wissen. Sonst kann ich es nicht zustimmen oder ablehnen. Das ist ja eine der zentralen Fragen. Ich hoffe mal, dass der Bund jetzt auch seine Vorschläge mit Berechnungen belegt. Aber gut, wir sind auch alle mal in der Lage, selber zu rechnen. Und ich rechne sowieso lieber selber, weil ich dann auch weiß, wie man zu den Rechenergebnissen gekommen ist. Also da würde ich mal sagen, da ist selber tun von der Sicherheit, dass es dann auch so gemacht worden ist, dass es die Realität trifft, ist mir da lieber. Wenn es dann mit dem, was der Bund rechnet, übereinkommt, umso besser. Aber ist eine ganz entscheidende Frage. Also ganz klar, es muss einfach ein ganz normales Krankenhaus mit dieser Sache, wie man das verteilt zwischen dem DRG-Anteil und dem Vorhaltepauschalen-Anteil, auch wie man die Höhe der Vorhaltepauschalen bemisst, das ist ja auch von Krankenhausstruktur zu Krankenhausstruktur ein bisschen unterschiedlich zu sehen. Das muss dann schon am Ende passen und darauf werden, denke ich, aber alle Länder achten. Also das hat jetzt ja auch nichts damit zu tun, ob man ein CDU-geführtes Gesundheitsressort hat oder ein SPD- oder Grün-geführtes Gesundheitsressort. Da kommt es ja ganz einfach darauf an, dass die Strukturen auch stabilisiert werden.
Das ist ein guter Punkt, den Sie gerade ansprechen, dass eigentlich ja alle, egal welcher Farbe Sie angehören, genau auf diesen Punkt achten müssen, weil es sind ja Ihre Krankenhäuser in Anführungszeichen, in Ihrem Bundesland, Ihre Versorgungsstruktur, Ihre Verantwortlichkeit. Die Bürger werden sich ja nicht nach Berlin wenden, wenn es nicht mehr funktioniert, sondern nach Düsseldorf oder eben an andere Stelle. Sind Sie eigentlich enttäuscht von der Herangehensweise zuletzt Ihrer SPD-Kolleginnen und Kollegen in den Ländern? Bei uns ist so ein bisschen der Eindruck gekommen, da ist jetzt so eine Mentalität Augen zu und durch, das Ding muss jetzt kommen, damit man einen Erfolg in der Ampel vorzuweisen hat.
Ja, das mag jetzt ja beim Transparenzgesetz so sein. Und ich weiß ja auch, dass die SPD-Länder auch in der Erstellung von Referentenentwürfen wahrscheinlich beteiligt sind. Trotzdem bleibe ich jetzt dabei. Ich freue mich, wenn wir den Entwurf haben. Dann werden wir den vernünftig lesen und versuchen zu verstehen. Dann werden wir uns in Nordrhein-Westfalen auch mit der Krankenhauslandschaft, auch mit den Krankenkassen selbstverständlich auch über diesen Entwurf austauschen. Und dann werden wir zu einem Ergebnis kommen. Und dann werden wir sagen, an welchen Stellen wir den Entwurf für richtig halten. Und wenn es so sein sollte, an welchen Punkten aus unserer Sicht nachgearbeitet werden muss. Und das werden wir dann mit Argumenten versehen. Und dann werden wir sehen, wie das BMG darauf antwortet. Natürlich ist doch so eine Gesetzgebung, dafür bin ich ja nun auch lang genug Politiker, findet ja immer in einer gewissen politischen Umgebung statt. Zurzeit ist ja auch die Wahrheit, dass die Konfrontation im Deutschen Bundestag zwischen der Opposition, der CDU, CSU und der Regierung auch durchaus sehr scharf und konsequent ist. Das ist auch in der Demokratie so. Es gibt auch, glaube ich, gute Gründe, das so zu machen. Dass das auch alles ein bisschen mitwirkt, auch in dieser Frage, das will ich doch nicht bestreiten. Und dass man dann auch gedacht hat, na ja, da wollen wir das hier beim Transparenzgesetz jetzt mal machen. Aber wahr ist ja auch, das muss man ja auch sagen, dass Herr Lauterbach nun mal eben gesagt hat, dass er das mit den Löhnen macht. Er hat dann da weiter ja auch gesagt, dass die Regierung über 10 Jahre Geld in die Hand nimmt, um die Veränderungen der Krankenhausstruktur mit zu begleiten.
Hat Sie es da überrascht, dass der Bund seine 25 Milliarden von den Krankenkassen nehmen möchte?
Das hat mich überhaupt nicht überrascht. Mich hat eher überrascht, dass er 25 Milliarden auf den Tisch legt. Ist ja schon viel Geld.
Aber ist es denn eigentlich in Ordnung zu sagen, ich nehme das von den Beitragszahlerinnen und Beitragszahlern der gesetzlichen Krankenversicherung, würde ja mal auf den Punkt gebracht bedeuten, dass gut verdienende Privatversicherte, Beamte, Selbstständige nicht beteiligt wären bei diesem Thema.
Das ist wahr. Steuern setzen sich auch anders zusammen wie Sozialversicherungsbeiträge. Aber jetzt würde ich erst mal sagen, wir brauchen natürlich Geld, um diese Strukturreform zu finanzieren. Ich habe in Nordrhein-Westfalen rund 2,5 Milliarden Landesmittel dafür und ich merke, das ist auf der einen Seite sehr, sehr viel Geld. Kein Bundesland hat zurzeit so viel Geld im Topf für Krankenhäuser wie wir, auch wenn man unsere Größe in Relation setzt. Und trotzdem merke ich doch jetzt ganz konkret, wie knapp das Geld ist, gemessen an der Aufgabe. Sage ich ganz ehrlich, es ist knapp.
Ja, sie werden Bundesgeld auch benötigen.
So, und deswegen ist natürlich diese Frage so, wie sie ist. Auf jeden Fall weiß ich wohl, wenn ich über 10 Jahre 25 Milliarden Bundesmittel bekomme, die vielleicht auch Krankenkassenmittel sind, dann reden wir schon dafür, dass man in Nordrhein-Westfalen jedes Jahr 1 Milliarde zusätzlich für die Krankenhäuser hätte. Das ist schon sehr viel Geld. Und dann über eine Perspektive von 10 Jahren, da könntest du schon eine Krankenhauslandschaft erheblich modernisieren und effizienter aufstellen. So, und das finde ich, muss man auch mal sagen, eine Leistung. Ich meine, in der heutigen Zeit, das in ein Kabinett hinzukriegen, da sage ich auch mal, Lauterbach, das erkenne ich an. Da habe ich auch Respekt vor dieser Entscheidung.
Schaffen die Länder ihren Anteil?
Ich hoffe, aber zurzeit ist alles schwierig, weil die Steuereinnahmen so wegbrechen. Aber wir reden jetzt ja auch über eine gewisse Perspektive, so dass man dann gucken muss, wie man das macht. Eigentlich versuchen Länder ja immer, Kofinanzierung hinzukriegen. Ich meine, wenn du 1 Euro auf den Tisch legst und kriegst einen weiteren Euro dazu, ist das ja einfach interessant.
Großer Anreiz, ja.
Es wird dann ja auch nochmal anders gehebelt. Es wird ja auch einen gewissen Trägeranteil geben. Dann hast du also nochmal wieder etwas mehr.
Wenn die Träger dann noch Geld haben.
Das ist wahr. Ich finde das schon eine Sache, die man auch jetzt einfach mal wahrnehmen muss. Aber trotzdem werde ich mir natürlich für Geld nicht meine Kompetenzen abkaufen lassen. Sondern wir müssen sehen, dass wir als Länder in der Krankenhausplanung auch langfristig den Hut aufhaben.
Ich würde gerne mit Ihnen nochmal über das sprechen, wofür man das Ganze macht. Also die Krankenhausstruktur soll ja modernisiert werden, wo Sie hoffentlich auch wahrnehmen, und Sie haben es eben eigentlich auch schon bestätigt, dass die Krankenhäuser selbst ja auch bereit sind dazu, dass wir da gar nicht blockieren, sondern man muss uns nur mitnehmen und ein Stück weit dann vorausschauend den Weg aufzeigen. Karl Lauterbach versucht ja diese Krankenhausreform zumindest medial immer sehr stark mit der Qualitätsfrage zu begründen. Das trifft uns doch ziemlich ins Mark, muss ich sagen. Wenn man ständig hören muss vom Bundesgesundheitsminister, die Qualität in den deutschen Krankenhäusern ist eher unterdurchschnittlich für das Geld, was wir bekommen. Wie ist Ihre Wahrnehmung über die Qualität in der Krankenhausversorgung, über das Engagement der Krankenhäuser an dieser Stelle? Sehen Sie da auch so große Defizite, dass das der eigentliche Grund ist? Oder geht es nicht eigentlich darum, sich auf die demografische Entwicklung vorzubereiten, dass man mit effizienten Strukturen, mit letztlich am Ende des Tages weniger jungen Menschen, die nachwachsen werden, in der Lage ist, die älter werdende Gesellschaft gut zu versorgen? Ist das nicht der eigentliche zentrale Punkt? Oder sehen Sie dieses Qualitätsthema auch so zentral wie Karl Lauterbach?
Dass wir uns auf die Demografie einstellen müssen, ist ja klar, dass wir ein Gesundheitssystem denken müssen, wo das Personal knapp ist, wissen wir beiden auch, und wo die finanziellen Mittel natürlich auch immer einer bestimmten Beschränktheit unterliegen, das wissen wir beiden auch. Was die Qualität angeht, ich glaube schon, dass wir ein Gesundheitssystem haben, auch im internationalen Vergleich, wo die Menschen in Deutschland froh sein können, dass sie wohl zu den privilegiertesten Bürgerinnen und Bürgern dieser Erde gehören, was die gesundheitliche Versorgung angeht. Vor allen Dingen, weil sie flächendeckend da ist, weil sie für jeden zugänglich ist. Also ich sage immer, es mag ja einen Unterschied geben zwischen Privatpatienten und gesetzlich versicherte Patienten. Verstehe auch, dass das manche Menschen ärgert, wenn ich so an Termine denke. Andersum, da wo es im Krankenhaus auch drauf ankommt, nicht nur, aber auch drauf ankommt, zum Beispiel auf der Intensivstation, da gibt es keinen Unterschied mehr zwischen GKV-Patient und PKV-Patient. Insofern sage ich das mal vorweg. Auf der anderen Seite wissen Sie, wir haben ja 2019, wir haben ja eine Studie gemacht, wo wir uns angeschaut haben, was haben 2019 unsere Krankenhäuser so gemacht in Nordrhein-Westfalen. Und da fällt schon auf, dass auch schwierigste Krankheiten oft in kleinen Fallzahlen gemacht worden sind, obwohl es in der Region große Versorger gibt. Und da bin ich schon der Meinung, und das war auch der Grund auch für meine Überlegungen, das ist nicht gut. Es ist einfach nicht gut, wenn in einer Stadt 2 Krankenhäuser sind und beide machen Bauchspeicheldrüsenoperationen. Ich meine, das kommt Gott sei Dank sehr selten vor, ist sehr gefährlich, aber dann wäre mir lieber, es macht einer und hat dann auch eine Fallzahl und eine Strukturqualität, die dafür gut ist. Ich glaube auch bei Tumorerkrankungen, Krebserkrankungen, dass da bei schwierigen Krebsfällen eine gewisse Zentralisierung absolut richtig ist. So würde ich das jetzt mal angehen. Und das will ich ja auch genau mit meiner Krankenhausreform oder mit unserer in Nordrhein-Westfalen erreichen, dass wir hinkriegen, dass die Krankenhäuser sich in einer Region, und das ist in NRW ja schon viel passiert, ohne dass wir jetzt überhaupt als Land gesagt haben, wo es hergeht, hat eine Dynamik eingesetzt, dass Krankenhäuser miteinander reden, Trägerstrukturen miteinander reden und überlegen, wie machen wir in unserer Region zusammen eine gute Gesundheitsversorgung. Das hat ja auch, wenn man ehrlich ist, machen wir auch jahrelang nicht stattgefunden. So, und das haben wir angestoßen. Da, wo die sich geeinigt haben, werden wir ja völlig schlecht beraten, wenn wir dann sagen, ja, und wir wissen es besser. Da, wo sie sich überhaupt nicht geeinigt haben, muss ja irgendeiner mal den Knoten durchhauen. Ein paar Ecken haben wir, glaube ich, auch, wo das so ist. Das führt natürlich schon dazu, dass wir auch gucken, und das haben wir ja auch mit dem Fall Leistungsgruppen, Leistungsbereichen versehen, wenn man das haben will, muss man eine gewisse Strukturqualität auch haben. Sowohl auf der Personenseite wie auf der technischen Seite. Und das bringt natürlich Qualität nach oben.
Da haben Sie ja auch Voraussetzungen entwickelt, gemeinsam mit den Akteuren hier in Nordrhein-Westfalen, die, glaube ich, auch allgemein akzeptiert sind.
Ja, ja. Und man hat so immer den Eindruck, dass das in Berlin, im BMG nicht alles genug ist, dass sie es noch stärker machen. Aber man muss ja einfach mal sehen, man kann nicht alles nur über Unikliniken lösen.
Sitzen da zu viele Uniprofessoren in der Regierungskommission, die Herrn Lauterbach beraten?
Ich glaube, es macht immer die Mischung. Also ich finde Universitätskliniken als Maximalversorger schon wichtig. Die sind ja auch in der Regel sehr breit aufgestellt und machen schon Spitzenmedizin. Das wissen wir auch. Aber die Wahrheit ist, es gibt durchaus normale Krankenhäuser, die in ein, zwei Leistungsbereichen der Uniklinik nichts nachstehen, weil sie einfach sich dahin entwickelt haben. Und das kaputt zu machen, das ist schlimm.
Die Experten sagen ja auch, die Krankheitsfälle teilen sich etwa auf wie fast immer in 20% eher komplexere Therapienotwendigkeiten und 80%, wo man sagen kann, das können Regelversorger und Grundversorger durchaus gut machen und machen es auch gut. Und ich glaube, das sollte man dann insgesamt auch vor Augen haben.
Wenn und, ja, und das ist auch so, das ist auch gut so, ist auch gut, dass nicht jede Krankheit eine existenzielle Frage für den Menschen ist, sondern wo man so um sein Leben, wenn ich das mal sagen darf, noch keine Angst haben muss. Aber ich sage es mal jetzt ein bisschen volkstümlich. Wenn ich eine Erkrankung habe, die so schwerwiegend ist, dass ich um mein Leben fürchten muss, dann glaube ich, ist es ganz wichtig, dass wir die Leute unabhängig von ihrem Versicherungsstatus, unabhängig von der Frage, ob sie jetzt alles wissen, dass wir sie in die richtige Versorgungsstruktur kriegen. Das ist sicherlich heute nicht immer der Fall. Das muss man auch mal ganz offen und ehrlich zugeben. Dass Menschen, die sehr gut informiert sind, eher in die Zentren gehen, wie Menschen, die vielleicht nicht so informiert sind. Und das liegt mir sehr am Herzen, dass auch die schlicht denkenden Leute bei schwierigsten Krankheiten wirklich in Hände, in Krankenhäuser kommen, die in dieser Frage eine gute Expertise haben.
Wobei man ja eigentlich davon ausgehen müsste, dass auch Menschen, die vielleicht jetzt nicht über einen sehr hohen Bildungsstand verfügen, die sich sehr basiert im Internet dann informieren und Ähnliches, doch wenn sie eine schwere Erkrankung haben, sind sie ja irgendwie zunächst mal bei einem ambulanten Facharzt in Behandlung. Die fallen ja nicht einfach so ins Krankenhaus, sondern sind ja in aller Regel, beispielsweise bei Krebserkrankungen, erstmal auch bei einem niedergelassenen Facharzt, wo wir doch alle die Erwartung hätten, dass dann diese Expertinnen und Experten die Menschen dann entsprechend beraten und sagen, pass mal auf mit deinem Bauch. Auch Speicheldrüsenkrebs solltest du nicht hier jetzt in das nächstgelegene Krankenhaus gehen, sondern schon, da empfehle ich dir dieses oder jenes und ich mache dir sogar einen Termin. Das ist doch eigentlich der normale Lauf der Dinge.
Ja, wenn es so wäre, wäre es ja gut. Also da höre ich auch Unterschiedliches. Aber sei es drum, ich gehöre zu den Gesundheitsministern in Deutschland, die wirklich der Meinung sind, dass wir vor allen Dingen auch die Allgemeinmedizin als Lotsen durchs Gesundheitssystem brauchen. Ich bin fest davon überzeugt, dass ein immer komplizierter werdendes System, was ja auch mit medizinischer Spezialisierung dadurch komplizierter wird, das wieder ist ja Folge des medizinischen Fortschritts, dass man so einen Lotsen braucht. Und ich glaube, dass die es auch gut machen, auch Fachärzte das gut machen. Aber eins muss man ganz klar sagen, auch ein Krankenhaus muss selber wissen, vielleicht sollte man auch bestimmte Fälle einfach nicht annehmen und sagen, in diesem Fall sind wir der Meinung, sind sie vielleicht in das Krankenhaus sowieso bei uns in der Region in bessere Hände. Und umgekehrt, ein solches Krankenhaus sagt, und in anderen Fällen ist das andere Krankenhaus eben.
Nicht die Unimedizin in dem Fall.
Da in besseren Fällen. Ja. Also ich will eine Krankenhauslandschaft durchaus haben, wo auch normale Regelversorgungskrankenhäuser ruhig durchaus mal ein Level haben. Also ich kenne schon verschiedene Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen, die man so vom Namen her gar nicht kennt, die durchaus Bereiche haben, wo sie an der Universitätsklinik nichts nachstehen.
Das sieht man ja auch in der externen Qualitätssicherung. Die Krankenhäuser werden ja extern qualitätsgesichert. Es gibt ja über 150 Qualitätsindikatoren, die über das IQTIC, gemeinsamer Bundesausschuss, abgefragt werden, wo man ja wirklich genau schaut, wie macht ihr beispielsweise Hüftendoprothetik? Was kommt da raus? Wie ist die Komplikationsrate? Und da zeigt sich in der Tat, was Sie sagen, dass wir oftmals in spezialisierten Bereichen, einzelnen Fachabteilungen an Regelversorgern sehr gute Ergebnisse haben. Ja, wir sind fast am Ende mit unserem Gespräch. Ich will zum Schluss noch mal so einen kleinen Werbeblock mit Ihnen gemeinsam schalten, weil am Ende des Tages wird es ja darum gehen, dass es uns gelingt, junge Menschen für die Arbeit im Krankenhaus, im Gesundheitswesen insgesamt, aber vor allem aus meiner Sicht natürlich im Krankenhaus zu begeistern. Was ist so Ihr Blick auf den Arbeitsplatz Krankenhaus? Was würden Sie den jungen Menschen sagen, wenn Sie gefragt werden, ja, was sollte ich denn eigentlich werden, Herr Laumann?
Ja gut, das ist ja immer die Frage, welche Profession im Gesundheitswesen man anstrebt. Man kann doch generell mal sagen, dass wir mittlerweile für die Pflegeberufe sehr gute Arbeitsbedingungen, was die Entlohnung angeht, mittlerweile haben.
Ja, einer der bestbezahlten Ausbildungsberufe.
So ist erstmal von der Ausbildung her schon ein sehr gut bezahlter Beruf, aber auch nach der Ausbildung, da haben wir im Grunde die Refinanzierung von Tariflöhnen. Ich denke, das ist gut so. Jetzt wird es sehr darauf ankommen, dass die Strukturen es auch schaffen, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf mit den Dienstplänen vielleicht ein bisschen besser hinzukriegen. Ist auch leichter gesagt wie getan. Ich sage immer sofort dazu, ich möchte auch keine Dienstpläne schreiben.
Das macht demnächst die KI.
Ja, ob die das dann besser kann. Aber wie gesagt, Sie wissen schon, dass das auch nicht so einfach ist bei einem System, was 7 Tage rund um die Uhr funktionieren muss. Bei den ärztlichen Berufen glaube ich, dass wir schon sagen können, dass wir auch darauf achten müssen, dass Krankenhäuser auch ein Leistungsspektrum haben, wo sie auch ärztliche Weiterbildung machen können, ein Leistungsspektrum haben, wo es auch interessant ist, als Mediziner zu arbeiten. Aber ich glaube schon, dass das im nordrhein-westfälischen Gesundheitssystem zurzeit der Fall ist und ich bin auch sicher, dass es nach der Reform vielleicht sogar noch ein bisschen besser der Fall ist. Ich glaube, was wir gemeinsam versuchen müssen, wäre, dass man so ein bisschen aus den Krankenhäusern, habe ich so den Eindruck, so ein bisschen den Druck rausnimmt. Also ich glaube schon, dass eine ziemlich hohe Schlachtzahl oft in den Berufen im Krankenhaus von den Menschen verlangt wird. Und das ist sicherlich über eine bestimmte Zeit in jedem Beruf mal so, aber es kann keine Dauersituation sein, wenn man möchte, dass die Leute diesen Beruf lange und gerne machen.
Absolut. Wir wünschen uns ja, und das sagen wir ja auch, wir wünschen uns ja, dass wir zukünftig mehr ambulante Möglichkeiten auch am Krankenhaus bekommen, damit wir eben nicht die Patienten vollstationär versorgen müssen. Das ist ja das Dilemma bei uns in Deutschland, das kennen Sie, die Trennung zwischen ambulant und stationär. Wäre einen eigenen Podcast wählt, will ich jetzt gar nicht mehr mit anfangen, aber dort dann auch die Chance zu geben, dann zu entscheiden, diesen Patienten kann ich auch ambulant versorgen und bekomme dafür auch eine anständige Vergütung. Ich glaube, das ist auch noch so eine Perspektive. Also, es gibt viel zu tun und wir blicken, glaube ich, mit viel Spannung in die nächsten Wochen und Monate. Ich kann nur Sie herzlich um Unterstützung bitten für das, was kommt, weil ich glaube, die Krankenhäuser brauchen weitgehende Entscheidungen in den nächsten Wochen, damit sie wissen, wo geht's hin, wohin orientieren wir uns und gelingt die wirtschaftliche Stabilität des Systems. Ich glaube, das ist auch für die Bürgerinnen und Bürger ein ganz großer Anspruch, den man zu Recht haben kann, dass die soziale Daseinsvorsorge im Gesundheitswesen funktioniert. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Minister Laumann. Ich freue mich, dass wir gesprochen haben.
Auch herzlichen Dank und ich sage jedoch mal zu, wir werden natürlich die Krankenhäuser unterstützen und vor allen Dingen werden wir dafür sorgen, dass wir Ende des Jahres mit der Krankenhausplanung in Nordrhein-Westfalen durch sind.
Danke, viel Erfolg.
Dankeschön.
Das war Krankenhäuser im Dialog, der gesundheitspolitische Podcast der Deutschen Krankenhausgesellschaft aus Berlin. Weitere Informationen finden Sie unter www.dkgev.de. Dies ist eine Produktion von podcaststudio.nrw.